Moin. So, lass uns mal ein Bonusbierchen aufnehmen. Und das heutige Bonusbierchen wird gesponsert von Rück Zweirad Center.
Da ist mein Leben. Hier komm ich her.
Willkommen zu einem weiteren Bonusbierchen und diesmal ein richtig, richtig, ja, ich glaube längeres als normal und auch ein sehr, sehr, sehr interessantes, denn wir haben einen sehr tollen Gast heute hier und zwar ist da unser OB-Kandidat, parteilos, Nick Novara, 33 Jahre, aus Aachen. Hallo Nick.
Hallo Piet.
Hi. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin, es ist noch... Naja, es ist nicht so früh am Morgen, aber ich bin noch ein bisschen müde. Gestern habe ich noch bis kurz nach Mitternacht an Texten geschrieben.
Ah, ich dachte, du hättest gesoffen.
Nein.
Mal. War doch Feierabendmarkt.
Nee, das nicht tatsächlich. Ich war noch am Schreibtisch.
Ja, man hat ja auch viel zu tun wahrscheinlich jetzt gerade in der letzten Zeit, ne?
Ja, es sind ganz viele Anfragen, die kommen von Zeitungen, vom Fernsehen, von verschiedenen Vereinen. Natürlich auch immer mal wieder Einladungen von Privatpersonen, die Ideen haben, die Veranstaltungen haben.
Ah, okay.
Und das passiert auch.
Das kommt schon.
Dazu rufen wir aber auch tatsächlich ein bisschen auf. Also wir haben jetzt angefangen, tatsächlich mal zu fragen, einfach um mich auch ein bisschen bekannter zu machen, um in Austausch zu kommen. Wer hat denn, plant vielleicht irgendwie einen Kaffee trinken oder ist einfach mal für ein Eis in der Innenstadt und hat Lust, sich mal auszutauschen. Wer hat ein Gartenfest und möchte dann auch mal irgendwie mich dabei haben oder hat Interesse.
Guter Punkt, ey. Hm? Es gibt Bürgernähe. Ist immer wichtig, ne?
Ja, und das ist ja an sich auch eins meiner zentralen Themen. Also ich mag ja sehr, sehr gerne Beteiligung und auch echte Beteiligung. Das heißt nicht nur irgendwo einen Zettelkasten, wo man seine Ideen reinwerfen kann und das war's. Und dann liegen die da ein paar Jahre in irgendeiner Schublade. Sondern tatsächlich, dass man diskutieren kann, dass man auch unterschiedliche Meinungen haben darf. Eventuell kommt man dann auf einen grünen Zweig gemeinsam und dann am liebsten natürlich auch umsetzen.
Das ist ja natürlich das Wichtigste. Quatschen können immer viele. Umsetzen hinten raus ist das Wichtigste. Ich gehe mal ganz kurz deine Vita durch. Du kommst aus Aachen.
Nein.
Du kommst nicht aus Aachen, du wohnst in Aachen.
Ja, gerade. Richtig.
Okay, wo kommst du ursprünglich her?
Hamburg.
Aus Hamburg. Boah, meine Lieblingsstadt in Deutschland.
Meine also, eigentlich auch, würde ich sagen.
Also,
ja,
es ist eine sehr schöne Stadt. Superschön. Ne? Also Smart City Manager in Aachen. Dann habe ich hier, ich gehe mal einmal ganz Research Assistant in der Technischen Uni in Dortmund. Ist das richtig?
Also wissenschaftlicher Mitarbeiter auf Deutsch.
Danke. Genau. Architekt. Dann, oh Gott, was ist das? Der Sustainable Development of Metropolitan Regions. Ist das einfach Stadtentwickler?
Es ist Stadt, es geht eher in Richtung Raumplanung. Also es geht dann schon so ein bisschen in Regionalplanungsrichtung.
Okay. Hinein. Und dann warst du an der Uni in Hannover, in Kassel, in Dortmund unterwegs. Bist also, was das angeht und auch als Smart City Manager, das ist ja das generell, mit dem man dich hier ganz viel in Verbindung bringt, was natürlich auch wichtig ist, um so einen Posten wie den Oberbürgermeister Ahnung von der ganzen Materie zu haben. Ne?
Ja, wobei der Begriff Smart City Manager natürlich so gut wie niemanden irgendetwas sagt.
Smart heißt ja schlau.
Ja, das aber auch da. Also es fängt ja schon bei Begrifflichkeiten an wie Mindset beispielsweise. Nicht jedem Menschen ist bekannt, was Mindset ist, was auch vollkommen okay ist. Und dann kann man es auch erklären. Und Smart City Manager ist noch viel weniger geläufig.
Ja.
Im Endeffekt sage ich, in der Kurzversion ist es jemand, oder also mache ich sozusagen die Stadt lebenswerter und cooler. Also immer, wenn du irgendwo unterwegs bist, auch im Ausland, und dann denkst du, boah, das ist ja eine coole Sache, wieso haben wir das eigentlich nicht? Dann bin ich da dran, genau das dann auch hierher zu holen.
Wie das dann funktionieren kann und der Weg zur Wahl jetzt und was du so für Pläne hast, da gehen wir gleich noch drauf. Du hast dich beworben auf die Anfrage oder auf die Anzeige von Bottrop bewegt, einen Oberbürgermeisterkandidaten zu finden, ohne Partei, parteilos. Hast dich da durchgesetzt in einem demokratischen Abstimmungsverfahren, bist dann da der Kandidat geworden, den jetzt FDP, Grüne und ÖDP unterstützen. War knapp hinten raus, aber hat funktioniert. Wie war das Gefühl, als du dich da beworben hast und dann auch nachher gewählt wurdest? Hast du damit gerechnet, dass du es wirst?
Nein, also ich habe noch nicht mal unbedingt damit gerechnet, dass ich auf die Bewerbung überhaupt eine Antwort bekomme. Es haben sich ja auch ein paar mehr Leute beworben. Ja. Also die Initiative, die das Ganze sich ausgedacht hat, überlegt hat, spricht ja immer von 150 Bewerberinnen und Bewerbern. Mhm. Ich glaube, das waren sogar im Endeffekt ein paar mehr, aber es mussten halt auch welche aussortiert werden.
Ja klar, da waren ja wahrscheinlich auch welche bei, wo du sagst, ja gut, komm, der eher nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben sich dann mit den drei Parteien, haben sie sich ja auch vorher ausgetauscht und haben auch schon mal gesagt, okay, welche Mindestanforderungen braucht es überhaupt, alleine schon gesetzlich. Und sie hatten auch, haben sich auch vorher Externe reingeholt, also Expertenwissen, und haben mal eigentlich gefragt, okay, was für Voraussetzungen sollte denn so ein Oberbürgermeisterkandidat oder eine Kandidatin mitbringen. Von daher gab es da schon eine ganze Menge an Gesprächen vorher, also Telefonate, Zoom-Calls.
Ja, klar.
Ja, und dann haben die nach und nach die Liste sozusagen eingekürzt, bis es dann live ging, so richtig, vor Publikum.
Und dann ging es halt los, du hast dich da durchgesetzt. Und wie war das, als du gesagt hast, es ist Nick Novara, ist unser Oberbürgermeisterkandidat hier von den und den Parteien, er hat gewonnen, hat sich durchgesetzt. Hast du da gedacht, yes, geil, oder ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht?
Also erstmal war ich, ich war schon überrascht, einfach aus dem Grund, weil der Abend davor, also das Finale, da war ich, habe ich echt nicht so super gut performt. Also Ich war relativ unzufrieden mit meiner Leistung und ich war auch einfach, ich war erledigt. Also ich war müde und hatte anstrengende Tage hinter mir, weil ich auch direkt danach in Urlaub gefahren bin.
Da kann ich dir immer mal einen Tipp geben, wenn du so eine Fahrt, dann immer mal einen schnellen Witz reinhauen, das ist immer gut zum Auflockern.
Ja?
Na, okay, ich bin euch, Entschuldigung.
So spontane Witze, ich kann mir Witze, also okay, ein paar weiß ich wahrscheinlich noch, aber.
Ich gebe dir gleich ein bisschen Nachhilfe.
Okay. Ja,
nee, aber du hast, wie gesagt, du hast nicht gut performt, hast nicht gedacht.
Genau, und also ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass ich tatsächlich an dem Abend nicht so gut abgeliefert habe und dass ich dementsprechend auch nicht dann der finale Kandidat geworden bin. Und das hatte ich tatsächlich, hatte ich mich mit einer Freundin in Mailand gerade getroffen zum Brunch sozusagen.
Hier in Bottrop oder in Mailand?
In Mailand. Also ich war zwei Tage vorher oder ich weiß nicht, sogar einen Tag vorher war ich ja hier im Stückgut und wir waren aber zur Mailänder Möbelmesse tatsächlich in Mailand. Wir sind ja also beide aus der Architektur. Also
ja, klar, hast du ja gerade gesagt.
Genau, also ich bin ja, muss man ja auch nochmal klarstellen, ich bin ja nicht Architekt im rechtlichen Sinne, sondern ich bin studierter Architekt und ich habe als Architekt auch gearbeitet, aber momentan bin ich nicht in der Kammer und damit auch jetzt darf ich mich nicht als Architekt bezeichnen. Okay. Ja, aber sie ist auch Architektin aus Serbien, eine sehr langjährige Freundin. Und dann haben wir uns da getroffen und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, was so alles passiert ist. Man sieht sich ja auch nicht jeden Tag. Ja, und dann war ich so, ja, irgendwie ist nicht so gut gelaufen. Also hat es jetzt wahrscheinlich nicht geklappt. Und dann waren wir da auf dem Messegelände und dann habe ich halt einen Anruf bekommen.
Ja.
Wurde nochmal gefragt, ob ich denn das dann auch tatsächlich annehmen möchte, also ob ich das auch wirklich machen möchte.
Ja.
Und da habe ich diese Bedenkzeit, die mir eingeräumt wurde, brauchte ich an sich nicht. Also ich habe dann direkt gesagt, ja, mache ich. Und wir haben nochmal dann so ein bisschen über das alles, was jetzt so kommt, kurz gesprochen. Und dann war ich schon ein bisschen baff auch. Also ich war positiv überrascht. Ja, es war eine positive Sache.
Eine coole Sache, ja. Auf jeden Fall. Privat, Hobbys, was hast du, machst du so? Wo trifft man dich hier, wenn du in Bottrop jetzt Oberbürgermeister werden solltest? Was für ein Verein ist deiner, so Sportverein, Schachverein?
Also, was ich ganz gerne hier wieder mehr machen möchte, was in Aachen leider nicht geht, ist Rudern.
Rudern?
Tatsächlich, also Rudern unter anderem. Fahrradfahren mache ich ohnehin, also in Aachen fahre ich jeden Tag Fahrrad. Ich mache alles mit dem Fahrrad, habe auch kein Auto. Was nicht daran liegt, dass ich Autos hasse. Ich mag Autos.
Ich finde Autos richtig geil.
Aber es ist halt, es macht halt einfach keinen Sinn, für mich in Aachen ein Auto zu haben.
Ja, ist ja auch, wenn du mich jetzt fragst, in Hamburg oder so oder auch in den anderen Großstädten, fahr öffentliche Nahverkehr oder fahr Fahrrad. Also ich würde, glaube ich, auch, wenn ich in so einer Stadt wohnen würde, auch kein Auto. Primär. Ja. Ich würde eins haben, aber ich würde auch die meisten Strecken ohne Auto machen.
Ja, wenn man relativ zentral wohnt und sagen wir mal, im Notfall ist die Bushaltestelle nicht weit, Carsharing sind 150 Meter,
Ja, geht ja alles heute, Carsharing, stimmt.
Ja, das gibt's und das geht und das tatsächlich ist das auch.
Da fanden die Grünen bestimmt gut, dass du das gesagt hast. Ne? Deswegen haben die dich dann auch dann reingenommen. Ne? Oh ja, man fährt viel Fahrrad, so Carsharing.
Fahrrad fahre ich ja wirklich schon schon immer. Also ja, nicht immer. Ich fahre seit der dritten Klasse fahre ich Fahrrad. Also
hast du auch Fahrradführerschein geschafft, ne?
Ich habe einen Fahrradführerschein gemacht, ja. Habe ich auch geschafft. Ist auch ein richtig guter, in Niedersachsen gemacht. Also wow. Das hat schon Gewicht.
Ja, in Niedersachsen ist der natürlich
da,
richtig gut.
Das Einzige ist halt nur flach alles, ne? Also Hügel kann ich noch nicht so richtig.
Passt ja. Nee, aber okay. Und du Fahrradfahren und Rudern und was jetzt dann noch alles so kommt, das werden wir dann sehen. Wir machen mal eine kleine Schnellfragerunde, um dich mal so ein bisschen aufzuwärmen. Ne? Kannst dich noch mal ein bisschen entspannen. Kurz und knackig bitte antworten, so was dir so zu dem Thema einfällt. Ne? Ja, ich merke schon, ne, du machst auch mal hier und da einen kleinen Schlenker. Aber ich habe jetzt 10 Sachen, deswegen das müssen wir einmal ganz schnell durchgehen. Kannst natürlich sagen, pass auf, kannst auch mal 1-2 Nebensätze einbauen, aber jetzt nicht zu lang dann aufhalten. Ovalverkehr.
Heiß diskutiertes Thema.
Ja. Hansastraße.
Wird auf jeden Fall eine Herausforderung, so wie die gesamte Innenstadt.
Kicheln.
Da, wo die Welt noch in Ordnung ist, Fragezeichen.
Baustellen.
Jede Menge.
Ja. Innovation City.
Tolles Konzept, leider meiner Meinung nach gescheitert.
Zopp.
Sehr umstritten, für viele ein Angstraum. Muss auf jeden Fall auch was passieren. Und ein paar Ideen hätte ich auch schon.
Freiheit Emscher.
Hat riesiges Potenzial erst einmal. Ich bin sehr gespannt, wie gut diese Projektumsetzung auch kommunenübergreifend dann funktionieren wird.
Vergnügungssteuer.
Also Vergnügen, Spaß ist ja eigentlich eine gute Sache. Muss darauf eine Steuer erhoben werden?
HRW.
Also auf jeden Fall jede Menge Kooperationspotenzial, noch deutlich mehr als bisher zwischen der Stadtverwaltung und der HRW und es wäre auch schön, wenn man sie deutlich mehr im Stadtraum sieht.
Und die letzte, Ebel.
Ebel, Ebel für mich, nicht lachen. Das war nur gerade ein Froschenweiß. Ich habe ja gesagt, morgens also, ist noch nicht so richtig.
Ebel, ja.
Ebel für mich erstmal ein Stadtteil mit wirklich viel Potenzial und auch eine Architektur, die mich anspricht.
Sehr schön. Ebel generell, können wir direkt drauf. Der Stadtteil, der eigentlich, wenn ein Problem gelöst ist, kommt das nächste. Ich habe ein T-Shirt designt, was jetzt bald auch im Infopoint hängt. Wir machen so Shirts für alle möglichen Stadtteile hier in Bottrop. Mhm. Da steht dann drauf Ebel under construction, weil da ist ja immer irgendwas los. Entweder ist die Brücke gesperrt, dann stinkt irgendwo irgendein Unternehmen, was Kompost verbrennt und dann ist die A42-Brücke gesperrt und die müssen mit dem ganzen Straßenverkehr da irgendwie klarkommen. Da haben wir ja sowieso schon mal den Punkt Verkehr in Bottrop. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ich meine, du fährst viel Fahrrad, das heißt, du hast damit jetzt nicht so viel an der Glatze. Aber generell merkt man ja schon, dass es an den ein oder anderen Stellen hier in Bottrop gerade richtig hakt. Klar, Baustellen sind auch dafür verantwortlich. Aber generell der Verkehr in Bottrop, echt ein großes Thema, besonders durch die A42. Ne? Mhm. Ja, hast du da Ideen, wie man das irgendwie in den Griff kriegen könnte?
Also was auf jeden Fall sein muss, ist, dass, also wenn wir jetzt über die Baustellen reden, ganz kurz, dass die Baustellenkoordination nach meinen Informationen nicht ganz optimal läuft. Also das, was da an auch an Tools, an Instrumenten im Hintergrund verwendet wird, entspricht nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Da möchte ich jetzt überhaupt gar nicht den Mitarbeitenden der Stadt die Schuld geben. Ich glaube einfach, dass die Ausstattung verbessert werden kann. Und ich glaube auch da kann uns so eine externe Perspektive noch mal ein Stück weit helfen, wie wir diese, ja, die Baustellen einfach beschleunigen können. Also Baustellenmanagement tatsächlich, ohne jetzt da irgendjemanden hoffentlich zu sehr auf die Füße zu treten.
Pass auf, es ist Wahlkampf und ich sag dir was, wenn du dich jetzt zu irgendwas äußerst und einen Verbesserungsvorschlag hast, dann gehen wir mal schwer davon aus, dass es natürlich auch in gewisser Weise, ja, was heißt eine Kritik ist, aber generell, man kann Sachen besser machen und man darf sich dann auch nicht von dir oder auch von anderen Leuten, die halt auch als Oberbürgermeister antreten oder Kandidat antreten, auf irgendwie kritisiert fühlen. Es ist nun mal so, dass man neue Ideen hat, neue Konzepte hat und es gibt nichts Schlimmeres als der Satz, haben wir schon immer so gemacht. Das ist, was sich nicht verändert, stirbt. Ist
ja,
so.
Es muss sich alles entwickeln und es gibt ja auch ständig neue Entwicklungen, auch im Straßenbau. Also es ist ja nicht so, dass die Technologie da stillsteht.
Ja, absolut. Ich habe gerade Stadtteil.
Wegen Mobilität noch ein bisschen mehr, ne?
Hau raus, Mobilität.
Also ein großes Thema ist ja auch ÖPNV. Gerade auch, also nicht nur Anbindung und Erreichbarkeit, sondern auch sowas wie abendliche Frequenzen. Und das ist natürlich etwas, was man als OB nicht direkt beeinflussen kann. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, so, wir setzen jetzt 5 oder 10 weitere Busse ein. Aber man kann zumindest ins Gespräch gehen. Also man kann da dann über das Gespräch schon ein bisschen was bewegen. Und ich glaube auch, die Anbindung ans Ruhrgebiet insgesamt kann ja nochmal verbessert werden im ÖPNV-Bereich oder theoretisch natürlich auch im Straßenbereich. Ja, Fahrradwege, klar, gibt es jetzt schon einiges, was passiert ist. Aber auch da, also...
Man muss halt auch mit dem Land kommunizieren, ne? Weil zum Beispiel, habe ich damals schon gesagt, die Strecke zum Beispiel zwischen Grafenwald und Kirchhellen ist eine Landesgeschichte, was Fahrradwege angeht. Da hat Bottrop gar nichts mit einer Glatze. Das heißt, das Problem ist auch einfach, die Kommunikation der Kommunen mit der Landesregierung ist halt auch extrem wichtig, ne?
Kommunikation ist immer das, woran Projekte haken oder auch scheitern. Also das ist ja selbst in einem kleinen Betrieb, ist die Kommunikation ist so ziemlich mit das Wichtigste.
Grüße gehen raus an Jörg, tut mir leid.
Ja,
das also, es ist so, wenn wir manchmal, Jörg, übrigens, wir haben nächste Woche das und das. Das hast du mir nicht gesagt. Du hast recht. Und wie gesagt, die Kompetenzen und auch die Verantwortungsbereiche eines Oberbürgermeisters, der hier in Bottrop wirklich am Start ist und die Stadt repräsentiert, er ist jetzt nicht der Diktator, der hier alles bestimmen kann. Das ist ja das große Problem. Ich meine, Herr Oberbürgermeister, Sie haben das. Herr Oberbürgermeister, Sie haben das. Es ist der Rat, der auch noch da am Start ist.
Ja.
Was würdest du denn sagen, haben die Ratsmitglieder in den letzten Jahren, die halt verantwortlich sind für die Abläufe hier in Bottrop, nicht gemacht, was sie vielleicht hätten machen sollen? Oder was würdest du da ändern?
Also, da kommt es natürlich auch auf die Mehrheiten im Rat sehr stark drauf an. Und die Mehrheiten, die haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht großartig verändert. Das wiederum sorgt ja dann dafür, dass vor allem dann ein, zwei Parteien sehr häufig ihre Meinung, ihre Ideen durchsetzen konnten, beziehungsweise auch die Ideen von anderen verhindern konnten.
Mhm.
Und da sehe ich, also natürlich ist es ein demokratisches System, aber so ein ganz kleines bisschen wird da die Demokratie dann auch ausgehebelt, wenn man halt kaum eine Chance hat, auch mal mit Anträgen tatsächlich Erfolg zu haben.
Ja, die Demokratie ausgehebelt in dem Sinne halt nicht. Die Demokratie ist, sagen wir es mal so, vielleicht eher hier in Bottrop einseitig gewesen, weil viele mit dem, wie es halt gelaufen ist, ja doch wohl, weil es ja auch dann die Wahlen gezeigt haben, wohl doch mehr zufrieden waren als nicht zufrieden waren. Na, und das zeigt natürlich auch, dass die SPD immer noch ihren Rückhalt hier hat in Bottrop. Und auch wenn man das Meckern hört, weil es einfach lauter ist, scheint immer noch die Mehrheit davon überzeugt zu sein, dass die SPD jetzt über die ganzen Jahre, über die Jahrzehnte die richtige Wahl war.
Das, also da will ich gar nicht widersprechen, ob sie das war oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich war nicht dabei. Das, was ich zumindest mitbekomme, ist, dass die SPD ihre sehr dominante Rolle ja sehr aktiv ausspielt, gute Projekte auch nicht unbedingt zulässt, beziehungsweise auch behindert. Also auch die, die aus der Stadtbevölkerung selber kommen. Oder mindestens die Verwaltung, die ja auch sehr SPD geprägt ist. Und das liegt aber gar nicht unbedingt nur an den Mitarbeitenden dort vor Ort, sondern das liegt tatsächlich auch dann an Vorgaben von oben.
So tief in die Materie reingehen, brauchen wir jetzt nicht, wie was da jetzt abgelehnt und was nicht abgelehnt wurde. Da können wir aber gleich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ich spreche jetzt mal sofort an, um jetzt mal hier so eine Marke zu setzen. Das ist so ein Elefant, der im Raum steht. Und der steht nicht hier im Raum, der steht generell in Bottrop im Raum. Es ist eine mögliche, ich rede jetzt wirklich vorsichtig, eine mögliche Unterstellung, ein möglicher Gedanke von Bottropern, den ich vermehrt gehört habe.
Mhm.
Eine Handpuppe von David Schraven zu sein.
Ah.
Und dann der Gedanke daran, wenn du Oberbürgermeister wirst, setzt du dann die Projekte durch, die David Schraven im Hintergrund plant und schon die ganze Zeit in der Schublade hat, oder würde der ein Berater für dich sein? Was ist mit diesem Elefanten, der da im Raum steht?
Also das Erste auf jeden Fall nein. Also ich setze nicht seine Projekte durch oder um, außer es sind gute Projekte. Also wenn es dann tatsächlich überzeugend ist, aber das gilt genauso für dich oder für jeden anderen auch. Also wenn gute Ideen da sind aus der Stadt, dann wäre es auch super, wenn wir gemeinsam schauen, wie können wir die umsetzen.
Mhm.
Das Zweite, Berater, an sich auch nicht. Ich glaube, das wäre ja schon fast ein Interessenskonflikt. Also ich würde tatsächlich mir Berater sozusagen suchen, aber vermutlich, also klar, ich brauche Leute mit Insiderwissen, die ich unter anderem auch in der derzeitigen Verwaltung sicherlich finden kann und werde. Ich brauche aber auch nochmal Leute mehr mit diesem Außenblick, die auch schon mal Erfahrungen woanders gesammelt haben und mir da auch beiseite stehen können.
Mhm.
Und das heißt jetzt nicht wiederum, dass ich einen Klüngel im Hintergrund habe sozusagen, den ich dann da einsetzen will.
Wie bei Game of Thrones, der Typ mit seinen Spatzen, der überall seine Infos herzieht. Kennst du denn schon Leute aus der Stadtverwaltung, die Bezirksbürgermeister oder so, die Macher in Bottrop wie Olle Helmke, kennst du die denn schon persönlich alle?
Also ja, ich habe mit einigen schon Termine, also Treffen gehabt und ich habe auch noch weitere Treffen in den nächsten Wochen vor mir. Da geht es natürlich auch darum, sich kennenzulernen. Das sind teilweise auch Personen, die auch in den anderen Parteien unterwegs sind. Einige, die in der Stadtverwaltung aktuell sind oder waren.
Mhm.
Es geht ja auch darum, dass ich mir ein ganzheitliches Bild mache. Und da gehören halt auch unterschiedliche Perspektiven dazu. Also da gibt es das, was du gerade gesagt hast. Da gibt es dann welche, die zeigen die ganze Zeit nur mit dem Finger darauf, was alles nicht so toll läuft. Und dann gibt es welche, die sagen, hier ist alles super.
Mhm.
Und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Also das ist in jeder Stadt so und das ist auch in Bottrop der Fall.
Das ist ja, glaube ich, gerade ein ganz wichtiges Thema auch für dich, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Ne? Also wie hast du denn vor, das zu machen? Wir haben ja Projekte in Bottrop und auch echt viele Leute, die sich wirklich engagieren, wie zum Beispiel auch Zukunft Bottrop, die dann auch wirklich versuchen, den in Anführungsstrichen normal, vielleicht nicht einfach so informierten Bürger ranzuholen und denen zu zeigen, guck mal, da ist dies, da ist das, da ist eine Ratsversammlung, das ist der Beschluss dazu. Wie sieht bei dir Öffentlichkeitsarbeit aus und wie willst du das hinkriegen, dass die Bottroper Stadtgesellschaft wieder besser mit der Verwaltung und mit der Stadt kommunizieren kann?
Also wenn ich gewählt werden sollte, meinst du?
Wenn du gewählt werden solltest, genau.
Ja, also erstmal geht's schon auch so, also ein gutes Stück darum, das Mindset in der Verwaltung und auch in der Politik nochmal etwas aufzurütteln und zu verändern. Also dass die Verwaltung gerade sich noch deutlich mehr als Dienstleister sieht für die Menschen, dass man auch wirklich dieses Möglichmacher, diese Perspektive einfach einnimmt und sagt, okay, wie können wir jetzt helfen, wie können wir das gemeinsam umsetzen und welche Hürden gilt es aus dem Weg zu räumen? Das ist es halt eher. Und nicht, dass man dann eher in eine Abwehrhaltung gerät und sagt, boah, das ist jetzt alles viel zu kompliziert, viel zu umständlich und abgesehen davon bin ich auch gar nicht zuständig dafür.
Willst du denn dann irgendwie jemanden ranholen, wo die Leute hingehen können? Ich meine, es gibt ja auch vom Oberbürgermeister eine Sprechstunde. Da hat der Bernd, der Tischler, auch schon Leute einfach empfangen. Du konntest da hingehen und konntest mit dem quatschen. Und der ist ja auch im ständigen Dialog mit den Leuten außerhalb, also wenn er hier durch die Straßen läuft oder so, die reden mit ihm. Er hat auch immer ein offenes Ohr. Diese Bürgernähe, das ist ja das, was ihn so ein bisschen ausgezeichnet hat, auch über die ganz vielen Jahre. Die Ideen der Stadtgesellschaft, die Ideen von Bürgern aus Fuhlenbrock, aus Eigen, aus Ebel, aus Ekel, wie auch immer, wo die überall herkommen. Wie kriegst du das hin, dass die auch gehört werden?
Gerade also bei einer Stadt wie Bottrop, wenn man hier durch die Stadt läuft, dann muss man halt auch ein offenes Ohr haben und in Gespräche reingehen. Mhm. Man kann sich natürlich am Ende nicht mit jedem persönlich unterhalten, aber man kann das Ganze auch wirklich institutionalisieren. Das heißt, man kann bestimmte Prozesse schaffen, auch in der Stadtverwaltung und Beteiligungsverfahren. Und da macht man halt auch nicht nur das Minimum, also nicht nur irgendwie informieren und dass die Leute einmal kurz ihre Meinung sagen können und dann stellt man die Ergebnisse vor und das war's, sondern dass man die Menschen von Anfang an halt auf eine ehrliche und echte Art und Weise halt auch mitnimmt. Und das ist ein größerer Aufwand, also sowohl personell als auch finanziell tatsächlich. Aber am Ende bin ich der Meinung, dass wirklich die Ergebnisse besser sind und dass die Menschen auch zufriedener sind, weil sie merken, okay, ich habe da Gehör gefunden, ich habe da mitgewirkt und ich kann mich mit dem Ergebnis auch identifizieren.
Das ist gut. Es gibt ja viele Bottropper und ich denke, anders, ich fange mal anders an. Die Stadtverwaltung ist auch nicht für alles hier in Bottrop verantwortlich. Ne?
Ja.
Also das heißt, was in den Stadtteilen passiert, was da passiert. Ne? Also es wird ja immer ganz schön gesagt, die Stadtverwaltung so. Aber dafür haben wir ja auch sehr, 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 sehr viele engagierte Menschen hier in Bottrop. Die IG Halde-Haniel, ne? Selbst wir als Podcast, Gastgebernetzwerk, jetzt auch Bottrop bewegt, auch Leute, die sich zusammengeschlossen, Marktviertel, IG Rathausviertel. Es gibt in jedem Stadtteil irgendwas, irgendein Bürgerhaus, was da ist, wo die Leute sich engagieren. Die Ressourcen in Bottrop sind ja da, um wirklich auch externe Ansprechpartner aus der Stadtgesellschaft für die Stadt Bottrop was machen zu lassen, wenn man da dieses Netzwerk auch wirklich nutzt.
Mhm.
Also ja. Es ist ja möglich, ohne wirklich städtische Mitarbeiter was Tolles in Bottrop auf die Beine zu stellen, sieht man ja. Sonst würde hier ja ehrlich gesagt gar nichts laufen, wenn es solche Leute halt nicht geben würde. Ne? Da sehe ich halt nur das eine große Problem. Viele Veranstaltungen, viele Dinge, die man hier antreibt und macht, sind mit einem enormen Verwaltungsaufwand, gehen die einher. Das heißt, ich will eine Veranstaltung machen, muss ich zum Ordnungsamt, muss ich zum Planungsamt, muss ich zum Straßenverkehrsamt, muss ich zum Tiefbauamt, muss ich Bereich Finanzen, Vergnügungssteuer, keine Ahnung. Du musst so viele Sachen machen. Kriegt man das auch nicht irgendwie einfacher hin?
Ja, also wenn ich jetzt zur Wirtschaftsförderung gehe, dann habe ich da eine zentrale Ansprechperson. Also so sollte es eigentlich sein. Und diese Person, die sagt mir genau, was wir dann gemeinsam machen müssen. Natürlich, welche Informationen brauchen die von mir, also die Wirtschaftsförderung, welche Informationen brauchen die anderen Ämter, die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort, aber die unterstützt dann halt auch dabei. Also den ganzen Prozess über. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib eine E-Mail, ruf an, komm vorbei und dann machen wir das. Dass dieser Prozess vielleicht noch nicht unbedingt so rund läuft oder gestreamlined ist, das kann man wiederum verbessern, damit dann auch die Person in der Wirtschaftsförderung beispielsweise dann einen einfacheren Weg gehen kann, damit es dann auch für die Person nicht zu einer unendlichen Aufgabe wird.
Ja, absolut. Also das, wie gesagt, wenn das vereinfacht werden würde, würde in Bottrop auch viel mehr Initiative passieren, glaube ich. Und es sollte auch nicht immer so sein, dass nur Leute, die wirklich hier, weiß ich nicht, jemanden kennen, irgendwie diese Privilegien haben, schnell irgendwo durchzukommen, sondern auch wirklich, dass jeder da die Möglichkeit hat, ich möchte das machen, ja okay, ruf da die und die Person an, sind dann da zwei, die verantwortlich sind. Wäre auf jeden Fall ein gutes Ding. Du wohnst ja jetzt in Bottrop, glaube ich, ne?
Mhm, ja.
Wo, in welchem Stadtteil wohnst du jetzt?
Ich wohne in der, also im Zentrum, in der Mitte, ganz in der Nähe vom Rathaus.
Nicht
im Rathaus, in der Nähe des Rathauses.
Hast du da schon ausgemessen oder was?
Nein,
okay. Und Bottrop habe ich ja gelesen, kanntest du vorher, ja, sporadisch, ne? Also jetzt nicht, dass du so in der Tiefe warst, ne? Viele kennen dich halt noch nicht. Du bist gerade dabei, dass du bekannt wirst. Und bis halt jetzt knallhart, erstmal geht's jetzt los, Wahlkampf. Ne? Dann machen sich ja viele immer Gedanken, oh, ist wieder Wahlkampf, Leute erzählen, was hier los ist und nachher hört man wieder nix. Kommen wir mal, Bottrop bewegt und die Parteien, so einen Wahlkampf zu machen, ist ja recht aufwendig und kostet ja auch ein bisschen was. Wie finanziert ihr euch denn überhaupt?
Also zum einen haben die Parteien Budgets, die sind aber relativ begrenzt tatsächlich. Hängt natürlich auch mit der Parteigröße beziehungsweise auch mit den Ratssitzen zusammen. Und Bottrop bewegt, wird jetzt anfangen, tatsächlich Spendengelder.
Also Crowdfundings oder sowas zu machen.
Genau, sowas zu machen. Weil das Budget der Parteien ist zum einen sehr gering, natürlich auch viel, viel, viel geringer als das der SPD beispielsweise. Und es entstehen halt auch Kosten, die können gar nicht von den Parteien getragen werden. Was die Parteien übernehmen können, sind Kosten für Plakate, für Flyer, teilweise auch mal Fahrtkosten. Aber das ist am Ende halt nicht ausreichend und es entstehen auch viele Kosten, auch auf meiner Seite. Zum Beispiel, ich wohne ja jetzt auch hier, habe aber noch meine Wohnung auch in Aachen.
Ja, da muss ja irgendwie finanziert werden.
Jetzt ist es auch so, dass ich jetzt nicht mehr mein volles Gehalt bekomme, weil ich ja jetzt auch nicht mehr arbeite.
Klar, du bist ja erstmal beurlaubt halt, ne?
Genau, und das wiederum ist für mich persönlich natürlich ein ganz schöner Einschnitt, wenn man sich das vorstellt, dass man jetzt 2-3 Monate da halt nicht sein volles Gehalt hat oder sogar gar nicht. Dann
du musst Krankenversicherung, ne?
Pass auf,
dass du reinfällst.
Nee, da habe ich auch schon für gesorgt, dass ich weiterhin krankenversichert bin. Aber das war tatsächlich am Anfang auch organisatorisch erstmal ein Aufwand. Ich arbeite ja nicht, bin nicht bei einer Partei angestellt, beispielsweise, wie das jetzt vielleicht bei anderen Kandidaten der Fall ist. Also für mich ist Wahlkampf nicht mein Job bisher gewesen. Daher bin ich auch jetzt erst seit relativ kurzer Zeit wirklich hier vor Ort präsent. Ja, also viel mehr wäre auch finanziell überhaupt gar nicht möglich gewesen.
Ja, also das halte ich dir jetzt wirklich zugute. Du bist ja auch ein finanzielles, in Anführungsstrichen, sagen wir mal, Risiko ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist trotzdem schon ein finanzieller Einschnitt und den bist du eingegangen. Und das ist natürlich schon mal ein Pluspunkt, dass du es gemacht hast. Bist jetzt als OB-Kandidat hier schon mit den anderen OB-Kandidaten in Berührung gekommen. Wie beurteilst du denn die anderen OB-Kandidaten?
Eine sehr schwierige Frage. Zum einen, ich kenne sie ja nicht persönlich.
Du weißt, wie sie heißen. Ne?
Ich weiß, wie sie heißen und wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen. Okay. Und es gab auch schon mal Diskussionen. Und
muss es geben.
Es gab auch Hinterzimmergespräche. Es gab teilweise aber auch...
Boxkampf auch schon?
Nee, das nicht. Aber es gab durchaus auch schon mal Schläge unter die Gürtellinie, wo ich sehr verwirrt und auch verärgert war. Also ich persönlich hätte eigentlich ganz gerne ein Gentleman's Agreement, wie man sich verhält, wie man sich ausdrückt und ob man andere beleidigt oder nicht, weil ich das nicht unbedingt tue, beziehungsweise überhaupt nicht gerne tue. Heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch verteidige, wenn ich da angegriffen und diffamiert werde.
Okay, hast du das Gefühl gehabt, dass es schon passiert ist?
Ja, das habe ich schon gehabt.
Okay, ja gut. Also ich war noch nicht dabei, außer bei dem Stadtspaziergang. Da hat natürlich jeder von euch da seine Meinung vertreten. Aber okay.
Da war es auch... Da war ja bis auf so eine kleine Schlussszene, die ich, glaube ich, auch ganz gut gehandelt habe, war das ja auch in Ordnung bei der speziellen Veranstaltung.
Genau, ja, kommen wir mal zu dem anderen Elefanten, den wir ja haben. Ne? Erstmal deine Stimmen, wo kommen die her? Wer wählt dich?
Also erstmal hoffentlich wählen mich ganz viele aus den unterschiedlichsten Stadtteilen und unterschiedlichsten Milieus. Im Endeffekt sind es natürlich die Menschen, die ich überhaupt erstmal erreichen kann. Das hast du ja auch eben gerade schon angesprochen. Also diese Sichtbarkeit, dass überhaupt... kennen, von dem Kandidaten schon mal irgendwas gehört zu haben. Das ist so die größte Herausforderung. Und danach geht's ans Überzeugen. Und ich glaube, wenn man mich kennenlernt, wenn man sich mit mir unterhält und auch diskutiert und selbst wenn man nicht meiner Meinung ist unbedingt in allen Punkten, kann ich dann trotzdem auch überzeugen, weil ich vertrete ja auch unterschiedliche Parteien auf der einen Seite, habe aber auch meine eigene Meinung, meine eigenen Erfahrungswerte. Und ich bin halt nicht an irgendein Parteibuch gebunden oder...
Das ist ja dein Alleinstellungsmerkmal jetzt so gerade. Du bist an kein Parteibuch gebunden und ich kann jetzt auch nicht kommen. Ey, du bist relativ jung, weil Matthias Buschfeld und der Sven Hermanns, beide auch sehr jung, bis auf der Frankin und unser AfD-Kandidat, der Malerke, die sind ja schon ein bisschen älter. Jung ist nicht unbedingt ein Nachteil. Was ich aber bei dir feststelle, jetzt, das reicht jetzt einfach frei raus der Leber und ich muss ganz ehrlich sagen, ist, wenn wir jetzt hier so quatschen, nimm's mir nicht übel. Das ist jetzt einfach so, wir sitzen hier und ich stelle mir gerade dich vor, im Bottroper Ratssaal, als Oberbürgermeister. Da sitzen diese ganzen gestandenen Persönlichkeiten der CDU, SPD und der anderen Parteien. Und du stehst da und musst eine Rede halten.
Ja.
Da bin ich noch ein bisschen davon entfernt, dich da zu sehen als Persönlichkeit, die mit breiter Brust und lauter Stimme da wirklich die Leute vom Hocker haut. Nimmst du mir das jetzt also übel, wenn ich das jetzt so sage? So,
nein, ich kann das nachvollziehen. Also mir wurde auch schon öfter mal gesagt, ich bin vielleicht auch einfach zu nett für das Amt. Ja, so. Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, also ich denke halt auch nach, bevor ich was sage. Ja,
das ist
schon mal eine gute Voraussetzung. Also ich bin ein Stück weit ein Stratege, gleichzeitig habe ich aber auch mal Emotionen.
Das war nicht weinen bei so einer Rede.
Nee,
oder so,
ne? Das nicht. Emotionen heißt nicht unbedingt, dass man weint. Aber ich kann mich schon, also ich habe auch ein Rückgrat und ich kann mich auch ich kann mich auch durchaus durchsetzen und meine Meinung vertreten. Ob ich das dann mit geschwellter Brust und unendlich lauter Stimme machen muss, ich hoffe, das ist nicht die Grundvoraussetzung, um irgendein öffentliches Amt zu bekleiden. Aber ja, natürlich ist es so. Also die Rhetorik kann, also ich denke, ich kann das so halbwegs mit der Rhetorik, aber ich muss besser werden, ich will besser werden, ich bin aber auch kein Politiker, das unterscheidet mich ja auch nochmal von den einen oder anderen Kandidaten. Ich bin auf der Verwaltungsseite derzeit, das heißt, ich bin in Ausschüssen und präsentiere dort auch. Also ich stehe dann schon auch tatsächlich vor den Ratsmitgliedern und vor den Ausschussmitgliedern und präsentiere, also das mache ich ja jetzt schon, das ist ja jetzt schon mein Job. Nur, dass ich dann halt bisher nicht die Hauptrolle habe, außer wenn dann halt Fragen aus der Runde sozusagen kommen von den unterschiedlichen Parteien und Bürgervertretern. Von daher, ich nehme es dir absolut nicht übel. Ich denke, dass es auch ein gewisses Kennenlernenbedarf gibt. Also
es ist normal. Also ganz ehrlich, es ist wirklich normal, in eine neue Situation reinzukommen. Es können halt, manche können es halt nicht. Du musst erstmal dich da reinfinden, du musst die Stadt kennenlernen, was für mich meiner Ansicht nach immer noch so ein Punkt ist. Ich bin ein Bottrop-Patriot, ne? Ich bin hier geboren, gehe unter die Erde, ich liebe meine Stadt, egal der ganzen Kritik, und wenn ich mich manchmal lustig über Dinge mache, die hier nicht so rund laufen, ne, dann mache ich das mit einem Lächeln und versuche auch einfach die Stadt mit dem Podcast und dem Team, was wir haben, mit dem Marcel, mit dem Jörg und mit dem Björn einfach besser zu machen. Du bist kein Bottropper. Aber Bottrop ist halt so eine Stadt, da kennt man sich. Und da reinzukommen ist, glaube ich, für dich noch eine der größten Herausforderungen, wirklich so, dass du über die Gastromeile gehst und die Leute dich halt auch anquatschen, weil die einfach dieses, guck mal, da ist der Nick. Ne? Also musst du dich schon mal dran gewöhnen, Herr Novara sagt dir keiner, ne? Also, das ist aber auch, glaube ich, okay. Aber dieser Punkt, da sind halt, sagen auch viele, ja, der kommt nicht aus Bottrop. Du hast gerade gesagt, die andere Sicht von außen, was Neues, frischer Wind, das ist ein guter Punkt. Wie stehst du denn zu dem Slogan, Bottrop geht kaputt, aber wir können es reparieren?
Das war ja der Slogan, der von der Initiative gekommen ist. Ne? Mhm. Die wollten damit auch ein Stück weit provozieren.
Ja.
Also es war schon auch ein strategischer Gedanke und das ist ja nicht meine Aussage. Also muss man auch klar differenzieren.
Ja, ich habe das hier stehen. Das hat Nick Novara gesagt. Nein, Quatsch.
Ja, dann.
Nein.
Das soll man umschreiben. aber das ist tatsächlich ja so, dass man muss die Parteien und auch die Initiative und auch mich da schon ein bisschen separat betrachten. Denn die Parteien beispielsweise, also die mich unterstützen, die haben sich ja auch sehr kritisch dazu geäußert und haben gesagt, nee, das sehen wir gar nicht so. Ich sehe es auch nicht so. Also ich denke, dass es in Bottrop schon einige Baustellen gibt und das auch im übertragenen Sinne. Aber ich hätte jetzt nicht das Wort kaputt beispielsweise gewählt. Ich hatte jetzt, also am Anfang, als ich hierher gekommen bin und darüber gesprochen habe, da habe ich eher auch mal das Wort Potenzial genutzt oder Herausforderung. Und dann wurde mir wiederum von anderen gesagt, nee, das sind schon richtig ernste Probleme und so weiter.
Aber was du machst, ist eigentlich schlau. Schlau ist nämlich wirklich eine positive Kommunikation, auch wenn es um schlechte Sachen geht, rauszuhauen, um eine Hoffnung auf eine Verbesserung zu schaffen, dass man halt sagt, boah, wir können was bewegen. Wenn man ankommt und das Wort Schulden oder Probleme oder so benutzt, ist man gleich in so einem Negativmuster. Das ist schon mal ganz gut. Aber wenn wir gerade bei gut sind, sag doch mal drei Sachen, die in Bottrop deiner Meinung nach gut laufen.
Also was auf jeden Fall gut läuft, ist das Engagement an sich. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Menschen, die sich engagieren. Ob das jetzt in Vereinen ist oder ob das jetzt die Unternehmerinnen und Unternehmer hier in der Stadt sind, die versuchten Dinge umzusetzen, wie jetzt auch der Umbau, die Auferstehung des Karstadt-Gebäudes beispielsweise. Das ist, finde ich, schon mal toll. Also, dass sich Menschen hier wirklich engagieren und auch finanziell natürlich auch stark einbringen. Was auch gut ist, womit Bottrop punkten kann, ist die Lage. Tatsächlich am Rande des Ruhrgebiets, was wiederum dafür sorgt, dass man halt auch relativ schnell im Grünen sozusagen ist.
Bottrop ist ja selber auch sehr grün, ne?
Ja, kann aber noch deutlich mehr grün werden. Also vor allem auch hier in der Innenstadt ist da noch sehr viel Luft nach oben.
Ja, Potenzial.
Also ja, genau, aber die Lage ist auf jeden Fall erstmal gut, dass man hier auch schnell mal am Wochenende mit dem Fahrrad ist man ja innerhalb von ein paar Minuten ist man ja schon im Grünen. Und das erhöht einfach die Lebensqualität enorm. Ja, was noch gut ist, auch wenn es vielleicht teilweise auch eine Herausforderung ist, ist dieser Lokalpatriotismus oder Stolz. Also die Menschen identifizieren sich mit ihrer Stadt und die wollen auch, also wirklich viele wollen was verändern. Die haben halt auch jede Menge Ideen und da steckt auch so eine gewisse Kraft dahinter. Also es ist ja nicht so, dass die Bottropper jetzt einfach ein loser Haufen von Menschen sind, sondern die haben hier Geschichte, die haben Familienstories und das ist etwas, was ich sehr schätze und womit man auch wirklich gut arbeiten kann.
Also Engagement, Lage und die Identifikation. Gute Punkte. Also muss ich sagen, das gehe ich mit. Das sind wirklich drei ganz gute Punkte. Bevor wir jetzt das Thema ansprechen, was wir ansprechen müssen, HSK, kannst dich schon mal darauf vorbereiten, dass wir jetzt gleich mal richtig ins Eingemachte gehen, was Finanzen angeht. Habe ich noch mal eine Frage und zwar haben wir ja in diesem Jahr wirklich 5 Oberbürgermeisterkandidaten. Das heißt, ja. Ja, das ist jede Menge Auswahl. Glaubst du nicht, dass generell eine größere Auswahl an Kandidaten, respektive jetzt gehen wir mal auf dich ein, eigentlich nur dafür sorgt, dass du die AfD stärkst?
Also das ist ein großes Problem, tatsächlich in dem Fall ein Problem der SPD ist ja, dass ganz viele von ihren Wählern zur AfD übergelaufen sind. Vielleicht bin ich sogar eher dann derjenige, der den Menschen, die damit liebäugeln, die AfD zu wählen, dass die dann sehen, oh guck mal, da ist ja noch eine Alternative, die wir auch wählen können, die pragmatisch ist, die ehrlich ist und die von außen kommt und einfach mal ein ganz anderes Standing hat. Und von daher sehe ich das nicht als das Risiko. Und wenn man das so sehen würde, dann müssten ja alle Parteien ihre Kandidaten zurückziehen und sagen, so, es darf nur noch eine Partei hier antreten.
Ja, zwei wären auch okay.
Also zwei wären auch okay, ja gut. Aber im Optimalfall, es gibt nur noch eine Partei, die man wählen darf und dann gibt es eine Partei, die man nicht wählen darf. Dann haben wir hier eher ein amerikanisches System.
Es geht ja nicht darum, was man machen kann, was man soll. Es ist nur meine Frage gewesen. Ne? Ist es so?
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich bündel ja auch drei Parteien. Also es hätte ja auch gut sein können, dass eine von denen oder auch zwei oder alle drei einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen.
Wilder Westen, ja.
Jetzt haben die drei, haben sich halt für einen gemeinsamen Kandidaten entschieden, um auch bessere Chancen natürlich zu haben. Um zum einen eventuell den Oberbürgermeister dann stellen zu können und auch um hoffentlich mehr Sitze im Rat zu bekommen und dann auch mehr Mitspracherecht zu haben. Mhm. Ja, von daher sehe ich das, dieses Argument ziemlich ausgehebelt.
Okay, wenn wir jetzt hier in die Stadt, in den Rat reingucken und auch generell, weil du gerade mal gesagt hast, da werden einige Ideen und so nicht wahrgenommen. Natürlich gibt es irgendwann einen Beschluss und irgendwann eine Abstimmung zu irgendwelchen Projekten hier in Bottrop. Es ist nicht so, also ich bin mit meiner jugendlichen Naivität, was das Thema Politik und sowas angeht, immer so ein Freund von, jetzt nicht auf Bundesebene, auch gar nicht auf Landesebene, sondern auf kommunaler Ebene. Da kennt man sich, da sitzt man da zusammen im Rat. Kann es nicht auch so laufen, dass gute Ideen, na, nicht jeder muss eine Idee gut finden, aber es gibt nun mal auch Ideen, die sind gut. Ob die jetzt von der einen, der anderen oder egal von welcher Partei, das ist einfach eine fucking gute Idee. Mhm. Gibt es da Leute, die das dann ablehnen, weil es nicht aus der eigenen Reihe kommt?
Kurz gesagt, ja, das passiert. Also ich rede ja am meisten tatsächlich mit den drei Parteien, die mich unterstützen.
Ja.
Die haben mir durchaus davon berichtet, dass sie gute Ideen hatten, also ihrer Meinung nach gute Ideen, Anträge in den Rat eingebracht haben. Und dann wurden sie sogar gefragt, ja, komm, die letzten Anträge von dir wurden ja jetzt auch abgelehnt. Willst du es jetzt wirklich nochmal versuchen? So ungefähr. Da gut, dann haben die halt gesagt, ja, sorry, aber ich habe jetzt hier diesen Antrag vorbereitet. Ich möchte den auch gerne vorstellen und auch gerne erklären. Und ich möchte auch eine Abstimmung dazu haben. Ich möchte den jetzt nicht zurückziehen, bevor wir nicht mindestens darüber geredet haben. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo mal jetzt eine Partei einen Antrag einreicht. Die Idee hatte vielleicht auch schon eine andere Partei. Die war aber einfach nicht so schnell und dann auf einmal wird jetzt da was eingereicht und dann findet man es an sich gut, ist aber gleichzeitig der Meinung, ja, ist ja jetzt total blöd, jetzt kriegen die ganze positive Publicity, die ganze Aufmerksamkeit und das ist jetzt deren Gewinn und unser Verlust sozusagen. Also das gibt's auch und da gibt es dann auch Menschen, die dann einfach aus Protest sozusagen dagegen stimmen. Auch wenn sie die Idee an sich gar nicht schlecht finden. Das heißt nicht, dass das dauernd passiert. Es gibt auch natürlich das Gegenteil. Es gibt natürlich auch oft genug dann Situationen, wo Anträge eingereicht werden und man sagt, ja, das ist eine gute Idee. Da stehen wir auch hinter und wir machen das auch gemeinsam. Und es gibt ja auch Gespräche im Hintergrund. Und also vor jeder Sitzung, nach jeder Sitzung gibt es Gespräche, wo man auch schon vorher mal so ein paar Punkte festlegt. Das heißt, Kompromisse sind das Tagesgeschäft.
Musst du machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, dass ich es allzu oft mitbekomme, auch in meiner eigenen Verwaltung, dass Wohl der Stadt und der Stadtgesellschaft leider nicht immer die allerhöchste Priorität hat. Und eigentlich sollte das genau unser Ziel sein von allen Parteien. Und auch unabhängig davon, welches Parteibuch man in der Hosentasche hat, sollte man wirklich entscheiden, was ist meiner Meinung nach das Beste für die Stadt und danach halt dann auch abstimmen.
Okay, bleibt nichts zu sagen. Also ist ein guter Punkt und ich bin einfach auch, was Politik angeht, sehr naiv. Also wenn ich jetzt sagen würde oder auch viele andere, die dann alle bei einer Fußballweltmeisterschaft alle Fußballtrainer sind und alle immer alles besser wissen, warum geht man da nicht einfach hin und macht das so und so? So einfach sind manche Dinge nun mal einfach nicht. So, HSK. Haushaltssicherungskonzept. Dadum. Was hättest du anders gemacht und hätte man nicht verhindern können?
Verhindern können? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da einen Plan hat, dass man da ja auch einen gemeinsamen Beschluss hat, wie man vorgehen möchte. Die Prioritäten anders setzen, darum geht es mir auch. Also mir geht es einfach darum, dass wir die Diskussion insgesamt öffnen, und zwar zu ganz vielen Themen. Dass man die Entscheidungen, die man jetzt vor einem Jahr, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren getroffen hat, dass, wenn es Sinn macht, dass man die auch tatsächlich nochmal in Frage stellt. Dass man da auch nochmal neue Stimmen auch nochmal zu Wort kommen lässt, dass man aktuelle Erkenntnisse zu Wort kommen lässt. Da habe ich mich auch in der Vergangenheit schon in anderen Städten für eingesetzt. Ein ganz aktuelles Beispiel, wo ich das mitbekommen habe. Ich war vor ein paar Wochen in Paris. Wir haben da eine Baustellenführung bekommen von einem sehr großen Wohnkomplex, der da gebaut wird. Und die haben damit Werbung gemacht, also auch zu Recht, dass sie 60% der alten Gebäudesubstanz, die dort vorhanden war, dass sie die erhalten und nur 40% rückbauen, also abreißen. Mhm. Dann habe ich im Nachgang, nach der Präsentation, habe ich dann mit der Projektleiterin gesprochen und habe sie gefragt, ja, jetzt hast du uns ja ein paar Bilder gezeigt, hast uns das alles erklärt, und wieso konnte man jetzt diese anderen 40%, jetzt hast du, da war so ein spezifisches Gebäude beispielsweise, ein sehr großes, da hätte man bestimmt 300 Wohnungen oder auch ein bisschen mehr reingekriegt. Da meinte ich, ja, wieso wäre das nicht gegangen, das umzubauen? Das sah ja erst einmal so von den Grundrissen, vom Lageplan,
gut aus.
Von den Bildern, die du uns gezeigt hast, sah es erstmal gar nicht so schlecht aus. Was war denn das konkrete Problem mit dem Gebäude jetzt? Oder auch mit den anderen 40%? Und da hat sie gesagt, ja, das wäre zu aufwendig gewesen, das wäre zu teuer gewesen, das anzupassen, und das war jetzt eine Architektin, das heißt, ich habe dann nicht locker gelassen, sondern ich habe nochmal ein bisschen nachgehakt und habe auch Vorschläge gegeben, was man ja vielleicht hätte machen können, was man sich hätte überlegen können, und dann meinte sie am Ende tatsächlich, ja, also aus heutiger Sicht, ich persönlich hätte das jetzt auch nicht so entschieden, ich hätte das jetzt auch anders entschieden, aber die Entscheidung ist halt vor 12 Jahren gefallen. Und wenn so eine Entscheidung halt einmal gefallen ist, dann kann man halt nichts mehr daran ändern. Und das ist halt etwas, was ich auch in Deutschland schon sehr häufig mitbekommen, erlebt habe und auch, also wo ich mich auch schon eingesetzt habe dafür, dass man Entscheidungen, die einfach vor einem Jahrzehnt oder mehr gefallen sind, dass man die durchaus nochmal überdenken kann, weil es macht manchmal einfach Sinn zu sagen, nur weil es vielleicht in der Vergangenheit die richtige Entscheidung war, heißt es nicht, dass es heute immer noch die richtige Entscheidung ist.
Ja, okay. Die Finanzplanung, die Entwicklung, das Eigenkapital, was wir haben. Wir brauchen einfach einen Plan aus dem HSK raus. Ich meine, wir sind jetzt ja nicht die einzige Kommune hier im Ruhrgebiet.
Mit Abstand nicht. Also das ist es halt auch, was ich sage, was übrigens auch der Kandidat der SPD sagt. Bottrop hat einen nicht so tollen Haushalt, um es milde zu sagen. Aber im Vergleich, und wir sind ja in einem Vergleich mit anderen Städten, wir sind auch in einem Wettbewerb mit anderen Städten, steht Bottrop gar nicht so unfassbar schlecht da. Also wenn man sich mal die Pro-Kopf-Verschuldung anschaut, also da sind wir deutlich besser als Aachen, da sind wir deutlich besser als Mülheim an der Ruhr und da sind wir deutlich besser als viele andere Städte in NRW und auch im Ruhrgebiet. Also es gibt Spielräume. Es ist nicht so, dass wir heillos komplett überschuldet sind und nie wieder da rauskommen. Ich meine, es gibt auch das Haushaltssicherungskonzept, was ja auch schon mal Wege aufzeigt, wie das wieder funktionieren kann, wie wir dann, ne, schwarze Null sozusagen dahin kommen. Aber die Prioritätensetzung, also was ist den Menschen tatsächlich dann am Ende wichtig? Wo sollen es sollen es einzelne große Einschnitte sein? Sollen es viele kleine Einschnitte sein? Und das ist etwas, wo ich einfach gerne auch drüber diskutieren würde. Was wollen wir tatsächlich? Weil ich der Meinung bin, dass einzelne Punkte in diesem Konzept vielleicht nicht ausreichend sind, dass wir vielleicht an einigen Stellen tatsächlich noch mehr sparen können oder auch müssen und an anderen Punkten uns aber auch durchaus ein bisschen mehr Spielraum einräumen sollten. Und gerade wenn es jetzt auch um die jüngere Generation geht, also gerade wenn es um Schulen geht, um Bildung geht, um Kitas geht, um Familien geht, ja, also da würde ich schon eine Priorität stärker drauf setzen, als das derzeit der Fall ist.
Gut. Jo, da haben wir ja jetzt einiges von dir gehört, ne? Also es sind ein paar gute Punkte dabei gewesen. Eigentlich primär hast du dich ganz gut geschlagen.
Danke sehr.
Also ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, dass wir hier so ein, zwei kritische Themen angesprochen haben. Und wir sind ja immer noch Freunde. Wir trinken gleich noch ein Wässerchen zusammen ohne Kohlensäure. Wir müssen noch fahren. Du hast gerade nur eine Sache gesagt, die hat mir nicht so ganz gefallen. Jetzt kretsch mal direkt rein. Ganz am Anfang hast du was gesagt. Innovation City ist gescheitert. Sehe ich anders.
Ich habe gesagt, Also ja, habe ich das gesagt? Genau so?
Das ja, du hast gesagt, Innovation City,
war nicht gutes
Projekt, war nicht erfolgreich oder ist gescheitert.
Also gut, ich bin erstmal gespannt natürlich auf deine Meinung, also auf deine Begründung. Wieso bist du der Meinung, dass es nicht gescheitert ist? Das wäre vielleicht
meine Frage. Können wir direkt damit anfangen. Also ganz ehrlich, als wir damals 2010 den Pott da geholt haben, Innovation City, und das alles aufgebaut haben, denke ich schon, dass auch selbst wenn man nicht jedes Projekt umgesetzt gekriegt hat, ist schon alleine Innovation City dafür gut gewesen, dass die ganze Welt auf Bottrop geschaut hat, ganz, ganz lange. Und ob wir jetzt mehr Potenzial aus der ganzen Innovation City-Thematik hätten machen können. Da bin ich gar nicht so im Thema. Da muss ich auch wirklich zugeben, ich habe mir nicht durchgelesen, was wir mit Innovation City alles verändert haben. Da den einen oder anderen Punkt. Was ich aber gut finde, ist, dass generell uns dieser Titel wirklich in der Welt bekannt gemacht hat und wir dadurch natürlich auch Gewerbe angesiedelt haben aus China oder unsere Konzepte, was Innovation City angeht, auch wirklich im Landtag als Vorbild genommen wird, um da eventuell drauf aufzubauen. Ob es jetzt darum geht, Projekte bis zum Ende durchgezogen zu haben, ist die eine Sache. Aber ich würde vielleicht nicht sagen, dass es komplett, dass es nicht erfolgreich war. Also ich würde sagen, es war in der Zeit, die wir wirklich in den Themen war es ein richtig gutes Ding. Alle haben auf Bottrop geguckt. Alle fanden, das wird hier richtig gut gemacht und dementsprechend haben wir so viele Kontakte geknüpft und da bin ich gar nicht so im Thema. Ich höre halt immer nur, da sind die Chinesen da kommen die aus dem Land, da kommen die aus dem Land. Und das finde ich halt schon wichtig, dass wir durch Innovation City wieder auf der Karte aufgetaucht sind. Jetzt kannst du was dazu sagen.
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen die Frage, ob, also jetzt aus der Innenperspektive, also aus Bottropper Sicht, mag das so sein. Aber aus der Außenperspektive, also die ganze Welt hat das auf jeden Fall nicht mitbekommen. Nicht mal ansatzweise die ganze Welt hat das mitbekommen.
Na gut, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben.
Das stelle ich tatsächlich häufiger mal fest. Also auch in Aachen, auch in Hannover, auch in Kassel. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch menschlich. Das, was um einen selbst herum passiert, da oder die eigene Stadt, man glaubt, dass die Menschen das dann auch wirklich alle mitbekommen, weil du hast es mitbekommen, alle anderen um dich herum haben es mitbekommen.
Also
müssen es auch die Menschen
in Kassel mitgekriegt
haben. In Kassel oder in Bangladesch mitbekommen haben, dass hier eine Innovation City ist. Und woran ich den Erfolg festmache, ist das, was die Menschen tatsächlich heute auch spüren. Und da wäre meine Frage an dich jetzt. Wo spürst du die Innovation City heute für dich in deinem Alltag?
Die Innovation City, das ist eine sehr gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Gewerbe, die wir angesiedelt haben von Übersee oder wie auch immer, da was wir dann in Knippenburg aufgebaut haben, sind halt einer der Erfolge. Innovation City, dieses Energieeffizienz, dieses CO2-ausgeglichene. Wir haben E-Busse. Zum Beispiel. Das ist ein sehr guter Punkt. Und du hast natürlich in dem Punkt recht, da hätte ich mich mal vielleicht mehr informieren müssen. Ohne diese Information nehme ich es gar nicht so wahr. Ich nehme eher den Titel mit. Was ist, wenn wir nicht Innovation City wären, wäre irgendwas anders?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das, was jetzt energetische Sanierung zum Beispiel von Gebäuden angeht, hauptsächlich Eigentümer und auch Investoren unter anderem konnten sich da ja bewerben und die Innovation City, also die Förderprogramme, die es da gab, die haben ja auch, der Schwerpunkt war ja im Bottroper Süden, was ja auch absolut okay ist, aber das heißt, davon konnten ja gar nicht alle profitieren und auch die Mieter haben das dann nicht wahrscheinlich 1:1 auf ihrer Nebenkostenabrechnung gesehen, oh wow, jetzt spare ich hier ganz viel Geld. Und die, was du jetzt angesprochen hast, E-Busse, ja, ist ein toller Punkt. In Hamburg beispielsweise, da wo ich herkomme, da hatten wir sogar mal Busse, die konnten durch die Elbe fahren. Die waren nicht nur irgendwie
Amphibienfahrzeuge oder was?
Ja, die waren Amphibienfahrzeuge.
Das ist wirklich?
Ja, gab's. Und man konnte mit dem normalen HVV-Ticket, konnte man die ganz normal nutzen. Also bist du aus der U-Bahn ausgestiegen, bist ein paar Meter gegangen.
Ihr seid mit dem Bus geschwommen?
Der Bus, ja, kannst du googeln.
Das ist ja geil. Das ist ja geil.
Also das finde ich dann richtig innovativ.
Wusste ich aber auch nicht, aber das ist richtig cool.
Also ob das jetzt E-Busse waren, weiß ich gar nicht mehr. Das kann schon gut sein, ich glaube.
wie James Bond.
Aber also abgesehen davon, bei den Bussen übrigens, das mit den USB-Ladebuchsen und so könnte noch mal ein bisschen besser werden, weil die funktionieren eigentlich nicht unbedingt immer. fällt mir nur gerade spontan ein. Nee, aber für mich gehört da richtig, also deutlich mehr dazu. Also okay. Ich meine, ich mache ja Smart City. Also ich mache ja, ich will ja unsere Städte in die Zukunft irgendwie tragen oder mitwirken, dass das passiert. Und es gibt so viele Ideen und Projekte, also auch in Aachen beispielsweise, an denen ich, ja, meine Kolleginnen und Kollegen und auch mein kleines Team dran arbeiten. Und da vermisse ich, also einige Dinge, die in Aachen beispielsweise schon umgesetzt wurden, die in Bochum umgesetzt wurden, die vermisse ich hier. Und da würde ich sogar eher sagen, nehmen wir jetzt mal ein stadtweites LoRaWAN-Netz. Beispielsweise, also wirklich von der Stadt oder im Stadtbetrieb betrieben und dann halt auch mit der entsprechenden Sensorik in der Stadt, also dass man wirklich einen Digital Twin, also einen urbanen digitalen Zwilling der Stadt baut und halt auch nutzt und damit Prozesse effizienter steuern kann und auch Planung schon vorher testen kann, also in der virtuellen Realität schon weiß, okay, wenn wir das so und so machen, dann verändert sich Folgendes so und so.
Dann gibt es auf der Hans-Böckler-Straße richtig Stress. Wenn wir zum Beispiel durchspielen, dass wir hier in der Mitte unsere Osterfelder Straße, die durch die Stadt führt, einfach mal zumachen. Und
ja, dann könnte man nämlich genau, also das ist klar, also andere Städte arbeiten natürlich auch stark daran. Manche sind weiter fortgeschritten viele sind auch weiter fortgeschritten als Bottrop.
Und, was?
Und es gibt eine ganze Reihe an Dingen, auch an Dienstleistungen von der Stadtverwaltung, die woanders schon auch online beispielsweise beantragt werden können und die dann auch in sehr kurzer Zeit weitgehend automatisiert dann auch wirklich funktionieren. Also da kriegt man dann, wenn man da einen Kommentar reingeschrieben hat, zum Beispiel in den Mängelmelder, dann hat man ein paar Tage später, also hat man am gleichen Tag natürlich, also direkt ein paar Minuten später erstmal die automatisch generierte Antwort, wir haben das jetzt aufgenommen und ein paar Tage später war dann tatsächlich jemand auch schon vor Ort, hat sogar Fotos gemacht, hat die online gestellt und gesagt, ja, wir haben jetzt das und das gemacht oder wir können das und das nicht machen, weil. Und das ist etwas, also es muss, heißt ja auch nicht, dass jede Idee umgesetzt werden kann, aber dass man zumindest halt auch merkt, okay, die Leute kümmern sich darum und vielleicht geht es halt nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber man kriegt eine Erklärung, man kriegt eine Begründung, wieso etwas geht oder halt auch nicht geht.
Okay, womit du mich gerade gekriegt hast, ist der Digital Twin von der Stadt.
Ja.
Mega Ding, da müssen wir, das ist ja schon eine Folge für sich alleine.
Ja, auf jeden Fall.
Mega, also das ist eine richtig gute Idee.
Das ist eine
Idee, das hier in Bottrop zu machen, natürlich gibt's das schon. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und da gehe ich mit, weil ich bin bei solchen Sachen sowieso immer ganz weit vorne und sehr interessiert. Mhm. Alles, was auf Digitalisierung geht oder auf KI und sowas, alles finde ich halt super interessant. Und da müssen wir in Bottrop halt mehr ran. Ist auch eins der Programme, das die SPD halt hat, die Digitalisierung. Aber da gehen alle jetzt gerade drauf, weil wir sehen ja, wir haben zu wenig Mitarbeiter, zu viel Anliegen und dementsprechend müssen wir einen Weg finden.
Ja, wobei so ein urbaner digitaler Zwilling und entsprechende Fachzwillinge, also zum Beispiel jetzt für Verkehrsplanung gibt es dann ja nochmal einen eigenen, den kannst du dann anklicken sozusagen und dann kriegst du halt, ne, die Verkehrswege, Netze und so weiter am besten mit Live-Daten halt zur Verfügung gestellt und weiß genau, wo ist gerade viel los, wo sind gerade LKWs, Busse und so weiter. Ja.
Jetzt hast du mich aber, ey, seit du mich hier gerade mit der Innovation City hast so fertig gemacht hast, und kriegst du ja Oberwasser oder was?
vielleicht bin ich jetzt langsam so in meinem eigenen Metier auch langsam drin.
Ja, gut, das stimmt.
Also das Ding ist, digitale Zwillinge sind die Zukunft. Also ich bin überzeugt, dass bestimmte Entwicklungen, die können wir gar nicht stoppen. Also es wird einfach so sein, dass in spätestens 20 Jahren wird jede Stadt in Deutschland einen digitalen Zwilling haben. Wahrscheinlich, also es gibt ja Niederlande beispielsweise, die haben für die gesamten Niederlande einen digitalen Zwilling. Da musst du nur auf eine Seite gehen. Ich kann dir den Link schicken sogar, obwohl ich es glaube ich nicht, nee, ich darf es, also ich glaube, ich kann es machen, aber ich weiß nicht, ob ich es darf.
Können und dürfen sie zu 20
Jahren. Also ich war auf einer Delegationsreise in Niederlanden dieses Jahr. Also wir sind mit einigen Unternehmen und mit Wissenschaftlern und so weiter in Niederlande gefahren und haben uns da auch mit den Stadtverwaltungen, mit Stadtplanungsamt, Wirtschaftsförderung und so weiter getroffen. Mhm. Und anderen Unternehmen halt auch, die dann teilweise auch ihre Projekte vorgestellt haben. Weil es ging ja auch so ein bisschen, ne? Also Delegationsreise heißt ja auch immer gegenseitig profitieren, Geschäfte machen und so weiter. Aber halt auch voneinander lernen. Und die Niederlande, die sind da uns schon mehrere Jahre auf jeden Fall voraus. Und vor allem haben die das halt auch weit, also die haben es zentralisiert. Die haben halt ein System, was du für die gesamten Niederlande nutzen kannst. Während wir teilweise in unseren eigenen Stadtverwaltungen mehrere Systeme parallel entwickeln, die auch nicht unbedingt immer kompatibel sind, also häufig nicht kompatibel sind.
Das ist sehr schlau.
Das ist sehr schlau und fast jede Stadt macht da einiges für sich sozusagen, manchmal auch im Verbund mit anderen Städten. Dementsprechend sind wir auch sehr unterschiedlich weit. Und aber Digitalisierung, KI, digitaler Zwilling, das sind einfach Themen, da kommen wir nicht drum herum. Und das Internet ist auch so ein Ding, das geht wahrscheinlich nicht mehr so schnell weg.
Da solltest du definitiv auch nochmal ein genaueres Treffen mal irgendwo hier in der Stadt machen und das mal so in dieser Form das mal vorstellen.
Ja.
Da ist jetzt auch gerade ja diese KI-Ausstellung in der Kulturkirche. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die Kulturkirche Heiligkreuz.
War noch nicht da, aber ja.
Soll auch richtig top sein. Und ich denke, das ist ein Konzept, da kriegst du auch viele jüngere Menschen mit. Weil die auch mit solchen Dingen, die können die gehen da viel mehr mit und können damit was anfangen. Dementsprechend, glaube ich, kannst du da auch so eine Brücke schlagen zu den jüngeren Wählern.
Ja, das Ding ist tatsächlich, dass das also für alle von Vorteil ist, weil wenn wir wissen, was unsere Planung für Auswirkungen hat, also wenn wir eine Straße sperren, wenn wir eine Baustelle irgendwo einrichten, wenn wir ein neues Gebäude bauen, wenn wir einen Baum pflanzen, das hilft uns natürlich sehr, also weil wir dann halt auch optimieren können. Und Smart City, ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel von einem Baum. Also ein Baum, kann man jetzt sagen, was man will, ist erstmal gar nicht so eine schlechte Sache an sich. Also einen Baum in der Stadt zu haben, ich glaube, sure, da würde niemand widersprechen, dass das auch mal...
Der einzige Baum, einzige Zopf, den es in Deutschland gibt, der einen Baum in der Mitte hat, sind wir.
Wow, ja, das geil, ist ne? Ganz...
Ist da ist der Baum.
Da ist der Baum. Es gibt auch noch mehr Bäume in Bottrop, auf jeden Fall. Nee, es gibt ja durchaus grüne Elemente in der Stadt. Also wenn wir jetzt diesen Baum mal nehmen, es kommt ja auch darauf an, was für ein Baum ist das überhaupt.
Mhm.
Wenn ich jetzt hier... irgendeinen Tannenbaum hinsetze, weiß ich nicht, ob der den Sommer so gut übersteht, beispielsweise. Mhm. Außerdem verliert er vielleicht auch ganz schön viele Nadeln. Das heißt, ich muss mir überlegen, was für einen Baum pflanze ich überhaupt? Wie groß wird er? Was für ein Standort? Was braucht der für Standortbedingungen? Ich muss mir auch überlegen, wo pflanze ich den überhaupt hin? Ne? Wenn ich den mitten auf die Straße pflanze oder auf dem Fahrradweg, was auf Fahrradwegen häufiger auch mal passiert, dass Bäume da sehr nah dran sind und dann teilweise auch mal das Pflaster hochheben und das für einen Fahrradfahrer nicht mehr so angenehm ist, dann ist das auch nicht gut. Also wo pflanze ich den Baum, was für einen Baum pflanze ich? Dann ist ja so, der Baum hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Nicht nur, dass er irgendwie die Luft säubert, dass er gut für unsere Psyche ist, dass er einen Lebensraum für Insekten und Vögel und so weiter bietet, dass er den Immobilienwert steigert. Also wenn du in einem Haus wohnst oder du besitzt ein Haus.
Da steht ein Baum.
Und da steht, sagen wir erstmal, da steht überhaupt gar kein Baum in der Straße. So. Und dann hast du das gleiche Haus und auf einmal ist da eine Allee. Haus, da wo die Allee ist, da kriegst du tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen mehr Geld.
Schreibe ich mir kurz auf, ich wollte mal zwei Bäume bei mir pflanzen.
Ja. Also Bäume haben durchaus einen Wert, der sogar berechnet werden kann, je nach Baumart und Baumalter und Baumgröße.
Ja, gehen wir gleich durch, welcher mal optimale Baum für mich ist.
So, und jetzt, also gibt's natürlich noch eine ganze Reihe von Punkten, die erstmal kommen, die rein physisch sind, noch nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Aber dann kommt halt die Digitalisierung ins Spiel. Dann kommt Sensorik zum Beispiel ins Spiel. Also ich habe dann einen Feuchtigkeitssensor im Boden. Der sagt mir genau, geht's dem Baum sozusagen gut. Also ich habe sogar Sensoren, die können mir sagen, also Vitalitätssensoren. Wie geht es dem Baum überhaupt? Das heißt, ich weiß schon mal, hat der vielleicht irgendeine Krankheit? Und vor allem braucht der irgendwie Wasser gerade. Wenn der Wasser braucht, dann habe ich eine automatische Bewässerung. Oder ich habe jetzt das Grünflächenamt, das dann genau weiß, oh, der Baum da hinten, der braucht Wasser und wir müssen den heute auf jeden Fall in unserer Routenplanung berücksichtigen. Dann geht's aber noch weiter. Dann habe ich sogar, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen...
Das ist ja spannender als Herr der Ringe hier.
Dann habe ich, das haben wir jetzt, also es gibt solche Projekte jetzt, also mit Drohnen beispielsweise. Mhm. Das ist jetzt Zukunftsmusik, das wird jetzt auch nicht irgendwie in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich hier zum Standard werden, aber dass man halt Drohnen nutzt, um die Bäume auch zu überfliegen. Um dann zu schauen, okay, auch da wieder das Thema, sind da irgendwie große Löcher in der Krone, ist da irgendein Krankheitsbefall, sind da irgendwelche morschen Äste, was ist überhaupt der Durchmesser aktuell von dem Baum, müssen wir irgendwas zurückschneiden, sowas gibt's, das gibt's schon. Und dann der nächste Punkt ist das ganze Thema Baumpflege, KI, also Routenplanung, die KI, die mir halt sagt, hey, ich habe heute mal geguckt, das sind die Bäume, die müssen geschnitten werden, das sind die, die müssen gewässert werden, das sind die, wo du sonst was machen musst. Und ich habe dir jetzt mal die optimale Route schon mal erstellt.
Für deinen Arbeitstag?
Für deine Arbeit. Ich sag dir auch ungefähr, wie lange das dauern wird. Ich sag dir schon mal, welche Tools du auf jeden Fall, also welche Werkzeuge du heute mitnehmen solltest. Also Effizienzgedanke. Und das ist ein riesiger Wert. Also nicht nur, weil dadurch Arbeitszeit gespart wird, sondern weil es die Arbeit halt auch vereinfachen kann.
Und das praktisch nicht nur auf diesen Baum, sondern auf das gesamte Stadtsystem umzubauen, um effektiver, schneller zu sein. Jetzt haben wir immer noch den Faktor Mitarbeiter, der sagt, geile Route, ich bin richtig effektiv, aber ich raue es mal eine. Weißt du,
das gibt's natürlich auch. Das ist ja auch in Ordnung.
Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Man kann alles durch die Digitalisierung mit KI, mit den Dingen, die man halt nach vorne treibt und die neuesten Fortschritte in der Technik mitnimmt, kann man ein relativ rundes, großes Ding aufbauen, was eine Kommune, eine Stadt weit nach vorne
bringt. Es geht ja auch darum, Mehrwerte zu schaffen. Es geht gar nicht darum, dass die Leute dann auf der perfektesten Route mit allem ausgestattet, dann sich von A nach B hetzen und Minuten genau da ihren Zeitplan einhalten müssen, wie das ja auch Busfahrer beispielsweise kennen und nicht unbedingt immer schaffen. Also darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, dass wir schon effizienter werden können, gleichzeitig aber auch die Menschen auch entlasten können in dem, was sie tun.
Wir sind so ein bisschen jetzt nicht in die Tiefe gegangen, was auch gar nicht so schlecht ist. Wir haben am Anfang echt viele Fragen beantwortet. Ich fasse mal das alles hier kurz zusammen. Also ich weiß ja, du bist Architekt. Das heißt, wenn ich mal einen Statiker brauche oder bei mir irgendwas, dann rufe ich dich auf jeden Fall an. Um euren Wahlkampf zu finanzieren, hast du gerade gesagt, Crowdfunding. Wenn da, kannst du ja mal anbringen bei euch, wenn ihr habt euch ja letztens auch in der Rathausschenke, glaube ich, getroffen. Jeden Donnerstag, falls da jemand Instrumente spielen kann, VC und A sind echt gute Plätze. Da könnt ihr euch hinstellen und könnt ein bisschen Flöte spielen oder so.
Ah, danke.
Das habe ich auch. Da kann man auch relativ gute Mark machen. Ne?
Ja, also wir treffen uns
vielleicht
immer.
Vielleicht kann sich einer noch ein Bein abbinden. Das geht vielleicht noch.
Das war jetzt, da sage ich erstmal nichts zu. Aber also wir treffen uns immer donnerstags um 19 Uhr in der Rathausschenke. Da kann man also gerne dazukommen und sich das ein bisschen anhören und auch gerne mitdiskutieren. Vor allem, weil darum geht es ja um Austausch.
Donnerstag wann? Welche Uhrzeit?
Um 19 Uhr.
Okay, und dann gibt's natürlich noch ein Bierchen dazu.
Wenn man möchte, ja. Man kann aber auch so wie hier ein stilles Wasser kriegen.
Okay. Ja. Von der Nebenrolle, haben wir gerade gesagt, willst du in die Hauptrolle? Du willst Oberbürgermeister der Stadt Bottrop werden. Jetzt hast du noch 2 Monate vor dir, die Wahlkampf halt mit sich bringen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Danke sehr. Ne,
geh deinen Weg, lern Bottrop kennen. Letzte Frage, wie viele Stadtteile hat Bottrop?
17, glaube ich. Ist das richtig?
Alter, richtig. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da wollte ich dich richtig mit hops nehmen.
Ja, sorry, aber ich habe mich schon mal mit Bottrop beschäftigt.
Da bleibt uns nichts zu sagen. Du darfst bitte, du kannst noch ein paar abschließende Worte gerne loswerden und dann moderiere ich das ganze Ding hier ab.
Ja, also erstmal auch vielen Dank überhaupt, dass wir jetzt sprechen konnten, für die Einladung. Was ich halt ganz gerne sage oder auch den Menschen mitgeben möchte, ich sehe das Ganze auch als Chance. Also ich sehe das als Chance für Bottrop, ich sehe es als Chance für mich selbst. Ich möchte hier gern was bewegen, ich stelle mich zur Verfügung, ich engagiere mich hier und ich bin ja auch nicht der Einzige. Also es gibt ja eine ganze Menge von Leuten, zum einen natürlich, die mich unterstützen, aber auch darüber hinaus. Und wenn Menschen mich wählen wollen, dann freue ich mich natürlich. Keiner muss mich wählen. Was aber schön wäre, ist, wenn man tatsächlich mir sozusagen auch die Chance gibt, sich mal mit mir unterhält. Und dann sich eine eigene Meinung bildet. Weil dann kann man halt auch wirklich überzeugen. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Also ich nehme es niemandem übel, wenn er sagt, boah, den Nick Novara, den wähle ich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist absolut okay. Aber es zumindest mal in Betracht ziehen, vielleicht mal vorbeikommen, vielleicht mal eine Nachricht schreiben. Auch das geht. Man kann mich sogar anrufen, wenn man will. Also ich bin da für jeden Diskurs erstmal zu haben.
Dann poste ich deine Telefonnummer noch.
Ja, die findet man sonst auch jetzt demnächst auf der Webseite.
Okay.
Also vor allem, mir geht es erstmal um den Austausch, um die offene Diskussion. Und ich würde mich freuen, wenn man sich ein eigenes Bild macht, mich selber kennenlernt, bevor man dann seine Entscheidung am Ende trifft.
wichtiger Punkt. Nick, es war ein schönes und aufschlussreiches Gespräch. Das längste Bonusbierchen, was wir jemals gemacht haben, weil wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen und es war nichts dabei, was irgendwie langweilig gewesen wäre oder die Leute nicht interessiert. Cooler Talk, dir alles Gute und euch da draußen. Ihr habt jetzt gehört, Donnerstag 19 Uhr ist nicht nur wahre Radorschenke mit dem stillen Wasser. Wenn ihr Bock habt, geht mal dahin und quatscht eine Runde mit ihm. Wir hören es wieder am Freitag. Ciao mit V.
Ciao.
Tschö.
Danke.